Ja, wir sehen uns also doch wieder. Und wenn ich nicht ausfallen sollte, kann ich heute schon sagen, dass wir uns morgen noch einmal wiedersehen. Also so sind wir jetzt zusammen gespannt. Das nehmen wir jetzt also einfach so hin. Ja, ich hoffe, Sie konnten sich heute in der ersten Stunde, ich denke, Sie haben sich wenigstens, was das Material anbetrifft, heute in der ersten Stunde sehr engagiert beschäftigt. Ich habe einen Berg von Fragen und ich muss gestehen, das ist natürlich eine mehr als spannende Sache, wenn man sich nicht vorbereiten kann. Und ich habe zwar gerade bei einer Tasse Kaffee noch die Fragen schnell angeguckt, aber ich war jetzt nicht in der Lage, zu jeder Frage ein Referat zu schreiben. Wir werden einfach versuchen, miteinander durchzukommen. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man auf Fragen eingeht. Es ist auch gut, dass man in der Gemeindearbeit immer wieder Möglichkeiten gibt, zu fragen, ins Gespräch zu kommen. Da kann man ganz verschiedene Möglichkeiten wählen, weil einfach Fragen da sind. Aber jetzt genug der Vorrede. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann mich an die Fragen machen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir auch jetzt darauf vertrauen, dass du da bist, dass du in unserer Mitte bist. Und du kennst, wo wir Fragen haben. Wir wissen nicht alles. Und das ist auch gut so. Wir sind und bleiben Lernende. Und jetzt gibt, dass wir uns auch gegenseitig verstehen und dass wir dadurch weitergeführt werden. Amen. Ich gehe einfach die Fragen durch und wäre auch bereit, wenn es immer dann noch offene Sachen gibt, noch einmal auf eine Frage einzugehen, dann melden Sie sich einfach. Und ich wäre auch so frei zu sagen, wenn ich etwas nicht weiß. Das, meine ich, gehört zur Ehrlichkeit des Geschäfts. Und wir sollten nicht so tun, als wüssten wir alles. Deshalb sind wir ja ein Leben lang Schüler und lernen trotzdem nicht alles. Das ist einfach so. Ich beginne mit dem kleinsten Zettel, auf dem nur eine Frage steht. Wie würden Sie Kindern die Dreieinigkeit erklären? Gar nicht. Kann ich weitergehen? Nein, ich würde Kindern biblische Geschichten erzählen. Ganz einfach. Sehen Sie, wir denken heute in der Regel, das zeigen mir auch die Fragen, wir denken griechisch, wir denken systematisch, wir denken dogmatisch. Wir denken in Sachaussagen. Wir müssen uns einmal überlegen, warum die Bibel den anderen Weg bevorzugt und immer zuerst erzählt. Im Alten Testament wird zuerst erzählt. Im Neuen Testament wird zuerst erzählt. Wir haben in der Bibel keine Dogmatik vor uns. Hätten wir eine Dogmatik, würden wir aufschlagen vorne das Inhaltsverzeichnis und wir würden lesen über Gott, über die Dreieinigkeit, über die Schöpfung, über das Gebet und so weiter und so fort. Wir müssen uns überlegen, warum das die Bibel nicht tut, eben nicht tut, sondern warum sie erzählt, was geschehen ist, was Menschen erlebt haben mit Gott, wie Gott gehandelt hat und warum sie uns keine Dogmatik liefert. Weil wir mit unserer Dogmatik immer gleichsam an unsere Grenzen kommen. Weil wir in einer Dogmatik immer alles sagen müssen und das können wir gar nicht, weil wir viel zu wenig wissen. Und diesen Weg würde ich zunächst begehen, gerade auch gegenüber Kindern. Und die haben häufig gar keine Probleme damit. Nicht? Die Probleme kommen ja erst bei uns, dann später. Einfach erzählen, und wenn wir die biblischen Geschichten treu erzählen, wird in dem Kind ein Gespür dafür entstehen, dass ihm in Jesus Christus ein ganz besonderer Mensch begegnet. Und erst dann, wenn die Zeit reif ist, auch etwas zu erklären, dann können wir uns an die Erklärung machen und dann sagen, Jesus war Gottes Sohn. Er war wirklich ganz Gott. Das ist aber eine spätere Schicht. Ich kann gleich dazu sagen, das ist nicht nur für Kinder ein Problem, das ist viele unserer erwachsenen Christen können mit der Dreieinigkeit schlicht nichts anfangen. Die bekennen Gott den Vater und Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist und glauben, dass es irgendwie sowas wie eine Dreieinigkeit gibt, aber sobald es an die Konkretion geht, ist aus. Das habe ich persönlich erlebt, weil ich sehr häufig auch schon gefragt wurde, gerade in der Gemeindearbeit, wenn man ein Stück lang drin ist und Vertrauen hat, dann kamen auch interessanterweise die Rückfragen nach der Dreieinigkeit. Häufig angeregt auch durch Judentumsdiskussion, Islam, Zeugen Jehovas, die an die Haustür kommen, und dann bricht plötzlich die Frage auf. Also diese pädagogische Abfolge, bewusst die biblische Linie aufnehmen und erzählen vor dem Erklären. Es war noch eine Frage, ob wir da nicht dann doch mit den Bildern kommen können, mit dem Kleeblatt und mit dem gleichschenkligen Dreieck. Da war ich ja gestern etwas kritisch. Ich fürchte, ich habe gleich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Das kommt manchmal im Eifer vor. Das kann man schon als Anschauung nehmen. Aber es ist sachlich nicht der Einstieg. Weil es der Versuch ist, die Dreieinigkeit logisch zu erklären. Und das ist einfach zum Scheitern verurteilt. Weil ich denke, Gott ist größer wie unsere Logik. Ich habe mal einen Bergführer erlebt, der hat einige Ingenieure auf einen Berg geführt. Das war in Österreich. Da hat er zu ihnen immer wieder gesagt, Ingenieur sind's, aber keine Logik habt's. Ist mir unvergesslich. Keine Logik habt's. Er hat's auf das Bergsteigen übertragen. Die haben alles falsch gemacht. Es war ein Flachlandtiroler. Und da hat es nicht geklappt. Also, dass wir die Grenzen unserer Logik sehen und erkennen. Natürlich, gerade auch für Kinder kann man das ruhig als Beispiel machen, dass es das bei uns gibt als Anschauliche. Aber wir sollten uns, wenn wir uns wirklich sachlich, dogmatisch damit beschäftigen, nicht an den einfachen Bildern aufhalten. Weil wir über die Logik die Dreieinigkeit nicht packen. Wir packen sie sachlich nur über den Schlüssel, wer ist Jesus? Das ist der sachlich, dogmatisch richtige Einstieg. Ich nehme das zweite. Das Verhältnis Jesus-Gott haben sie geklärt und belegt mit Gott und dem Sohn zugleich. Aber wie ist das Verhältnis wir als menschliches Geschöpf und Gott im Vergleich Verhältnis Jesus-Gott? Wenn ich richtig verstehe, dann geht es um die Frage, wie ist unser Verhältnis zu Gott? Ist das richtig? Es kommt kein Widerspruch. Ich fange jetzt an und wenn ich völlig daneben liege, dann wehren Sie sich einfach. Ja. Ich denke, es ist wichtig zu sehen, vom Alten Testament her schon, deshalb war die Einführung nicht ganz unwichtig, dass wir das Wort Sohn in einer doppelten Bedeutung haben, in der eigentlichen Bedeutung und in der uneigentlichen Bedeutung. Also der Sohn als wirklich leiblicher, menschlicher, physischer Sohn. Und der Sohn in einer abgeleiteten Bedeutung, eben der Sohn zum Beispiel als Schüler und so weiter. Wie ist nun unser Verhältnis zu Gott, wenn wir auch hier mit der Kindschaft, mit der Sohnschaft argumentieren? Ich denke, es ist vom Neuen Testament her ganz eindeutig, dass im eigentlichen Sinn des Wortes Jesus der Sohn ist und nur er. Deshalb wird immer wieder vom einzigen, vom eingeborenen Sohn gesprochen. Zum Beispiel Johannes 1, Vers 18. Der eingeborene Sohn, der in der Schoß des Vaters saß, der hat ihn uns verkündigt. Wie werden wir Kinder Gottes? Da würde ich jetzt das Bild von der Adoption nehmen. Jesus macht uns zu seinen Geschwistern, indem er uns beruft in seine Gemeinschaft, indem er uns da schenkt, was er hat und was wir nicht haben. Und so werden wir, die wir eigentlich nicht Kinder sind, von Jesus zu Kindern gemacht und werden dadurch zu Erben aller himmlischen Güter. Bitte. Ja, wo ist die Aussage über die Zeugung?
Ja, wir werden
ja. 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 Man muss es natürlich verbinden und deshalb haben wir ja das Wort von der Neuschöpfung. Es muss sich ja an uns etwas verändern. Das ist ein ganz klarer Punkt. Und in diesem Sinne ist es natürlich nicht nur, dass wir in dem Status bleiben, in dem wir sind. Aber um was es mir geht, und ich denke, das muss man auseinanderhalten, wir werden nicht zu Göttern. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir bleiben im uneigentlichen Sinn Kind. Wir werden als Geschöpf zum Kind, bleiben aber Geschöpf, aber es kommt zu einer neuen Schöpfung, zu einer Neuwerdung. Und in diesem Sinn wird dann auch von der Zeugung gesprochen an dieser Stelle. Einfach weil wir nicht Kinder werden können, wenn wir bleiben, wie wir sind. Also das ist, dass wir diese Balance halten. Auf der einen Seite, wir werden nicht zu Göttern, dann hätten wir einen Pantheismus, einen christlichen Pantheismus, dann würde das Gegenüber von Gott und Mensch aufgelöst und da sehe ich in der Bibel nicht. Und auf der anderen Seite erleben wir jetzt im Glauben und in der Vollendung ganz eine wirklich Neuwerdung. Es muss an uns etwas passieren. Wir werden zu einem neuen Menschen und das geht nicht auf Fleisch und Blut zurück, sondern das geschieht durch Gott, durch Gottes Handeln, durch Gottes Wort. Die neue Schöpfung, die keine Ktisis.
Am Ende bei ihm und dann sind wir eben vollkommen geschöpft.
Ja.
Und da habe ich echte Probleme, weil ich denke, da ist auch an irgendeiner Stelle gewesen, wo wir nicht mehr so, was wir gestern auch gesagt haben, die volle Beschäftigkeit des Christenmenschen und nur die Heiligung so betont haben, dass das andere fast unter den Tisch wird. Man braucht dann keinen Sonntag mehr, wir können ja alles, versteht ihr? Das ist ja Tag gesagt, aber ich möchte an der Stelle, weil das viele Missverständnisse, das merke ich auch immer, wenn ich selber gleich mit sprechen, ob man das nicht noch ein bisschen präziser ausschaffen kann.
Das wäre natürlich ein Thema für sich. Aber ich habe Sie richtig verstanden, um zu erkennen, dass wir einer Meinung sind. Es ist eine kritische Anmerkung gegenüber einem falschen Heiligungsverständnis, auch der Heiligungsbewegung, nicht? Ich möchte hier jetzt keine Richtungen kritisieren, aber da steckt ja auch ganz sachlich mit eine Wurzel im Methodismus, dass man sagt, man kann auf der Stufenleiter wird der Christ zu einem vollkommenen Christen oder Menschen. Das war mir interessant, als ich das in Bayersbronn bei zwei Festivitäten, zu denen ich eingeladen war, beides Mal in der Verkündigung gehört habe, diesen Unterton. War mir hochinteressant. Und das wäre... Nicht, Sie haben so ein Stufendenken, ja, ich werde immer vollkommener, ja. Oder Sie können auch ein Gefäß nehmen, ja. Ich werde Christ, das Gefäß ist leer. Und jetzt wird's im Christenleben immer voller. Und einmal ist es voll und dann bin ich komplett. Das sind natürlich auch Bilder, die unter uns so zugange sind, ja, und man begegnet dem auch. Ich hatte erst kürzlich eine ganz interessante Diskussion mit einem Ehepaar, und Sie kennen ja alle es ist ein Witz oder wie auch immer, als einer sagte, ich habe schon einige Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Und dann sagten seine Geschwister im Glauben, aber mir umso besser. Das ist der Punkt. Ja, wie ist das, Schwester Heidi?
Ich möchte aber noch eine kleine Lanze dafür brechen. Die Heiligen, ich glaube, wenn man das so sagt, ich habe meinen alten Adam nicht mehr gesehen, dann muss ich mich erinnern, aber von alles hat zu Brandenburg, denn dass ich je älter werde, desto schlechter werde ich. Und doch ist er gewachsen mit seinen Heiligen, weil man dann so einen Ausspruch gar nicht mehr ziehen kann. Also eigentlich, wenn ich, es sind ja vielleicht nicht mehr so gesagt, ist doch etwas, bin ja nicht ich. Ich bleibe wirklich mit allem zugegen, aber Paulus ist auch ein Christus in mir. Und wachse. Das ist aber nicht etwas, was mein natürlicher Mensch, der bleibt so, aber es ist doch ein Lehrbuch, auch ein Kampf, dass Christus in euch gestaut ist.
Ja.
Also, ich kann nicht ganz menschen, ich weiß nur,
Ja. 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 So, jetzt haben wir die zwei Dinge abgesteckt. Auch hier möchte ich wieder sagen, die Gefahr in unserem Denken ist unsere Statik. Wir denken zu statisch und damit denken wir zu lebensfern. Denn wo geschieht denn die Rechtfertigung, das Wachstum, die Heiligkeit und die Erkenntnis der Sünde, in der ich bleibe? Wo geschieht denn das? Im Lebensalltag. Und wenn ich das anwende, das ist mir zu statisch. Ja, weil dann habe ich gar nicht bedacht, dass ich heute Mittag neu herausgefordert bin und morgen wieder neu und übermorgen wieder neu. Und dass sich das immer neu bewährt, mein Christsein. Und dass ich immer neu erkenne, ich bin doch auch noch der, der sündigt und der scheitert. Und deshalb ist mir dieses Bild unsympathisch, weil wir hier zählen und addieren und feststellen, aber statisch. Da ist die Lebenswirklichkeit ausgeblendet. Und ich meine, ich möchte ein anderes Bild nehmen. Ich möchte das biblische Bild vom Weg nehmen und in den Weg diese Dinge einbauen. Und ich möchte das Jesusbild von der Nachfolge nehmen. Und wenn ich die Nachfolge nehme, da erfahre ich immer als Christ die Rechtfertigung und die Heiligung und das Versagen. Und in dieser Spannung bleibe ich. Und ich kann nicht mathematisch das verrechnen. Dann wird schief. Grundsätzlich würde ich einerseits sagen, mit Luther gleichzeitig Gerechter und Sünder. Bis zum Ende. Ich persönlich tendiere auch dazu, Römer 7 für den Christen auszulegen und nicht für den vorchristlichen Stand oder für den Übergangsstand. Ich, elender Mensch, wer wird mich erretten? Und ich denke, das geschieht in einem nicht verrechenbaren Ineinander. Hoffentlich lernen wir etwas von Jesus. Hoffentlich arbeitet er an uns. Das Wort von der Nachfolge ist das Lehrer-Schüler-Verhältnis. Hoffentlich stellen wir uns Jesus vor Augen und lernen an ihm, von ihm. Und gleichzeitig wird es uns gehen wie den Jüngern. 3 Jahre bei Jesus und immer wieder. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf das Tischgebet, auf das Tischgespräch, als Judas die 12 verlassen hatte und vor Gethsemane. Herr, wer sitzt neben dir im Himmel? Und das heißt auch, und das ist mir wichtig, dass auch immer wieder die gleichen Punkte kommen, die uns Not machen. Und dass wir das mal packen und das nächste Mal wieder nicht packen. Und dass wir doch hoffentlich in der Gemeinschaft mit Jesus lernen, an welchem Punkt ich lernen muss, wo ich gefordert bin. Und dann werden wir nie vollkommen, weil ich immer in neue Lebensabschnitte geführt werde. Ich muss durch die Kindheit, ich muss durch die Pubertät, die Ehe. Ich gehe jetzt von meiner Biografie aus. Dann kommen die Kinder dazu. Eine neue Herausforderung. Da muss ich neu lernen. Und wieder geschieht's in dieser Spannung. Dann kommen die Kinder aus dem Haus, dann kommen die Wehwehchen, früher oder später. Dann muss ich lernen, mit denen umzugehen. Dann muss ich lernen, mit der Einsamkeit umzugehen. Dann muss ich lernen, den Tod eines nahen Menschen zu Merken Sie, um was es mir geht? Weg. Ich halte es für ein ungeheuer wichtiges, das ist für mich ein Schlüsselwort, dass unsere Theologie nicht statisch wird. Und jetzt sind wir wieder darum, warum erzählt die Bibel, warum erzählt sie? Ich würde das Bild von der Stufe ablösen durch dieses Bild, das mich mein Leben begleitet. Und innerhalb dessen geschieht aber Wachstum. Ich lebe aus der Rechtfertigung. Das ist das Erste. Und ich lebe mein Leben lang aus der Rechtfertigung. Und es kommt in keiner Minute der Punkt, wo ich weniger Rechtfertigung brauche, weil die Heiligung fortgeschritten ist. Und ich lerne in der Nachfolge von Jesus. Und, liebe Schwestern, da passiert auch mal etwas. Wir sollten nicht so tun, als sei immer nur das hier. Deshalb hat Jesus die Bergpredigt. Ich werde nächste Woche einen Abend über den Schluss der Bergpredigt halten. Wer mein Wort hört und tut, das ist für das Neue Testament eine Selbstverständlichkeit. Eine pure Selbstverständlichkeit. Und ich werde mich trotzdem mein Leben lang und jeden Tag erfahren, dass ich Sünder bin. Und da würde ich Pastor Brandenburg völlig recht geben, so sehr ich wachse in der Heiligung, so sehr wachse ich in der Erkenntnis der Sünde. Und werde immer sensibel, wie tief das in mir steckt und mein Leben prägt. Und wie schwer ich da rauskomme. Dieses Bild wäre mir lieber wie jede Stufenleiter. Und das begleitet mein Leben. Bitte. Ja. Ja. Überhaupt nicht. Völlig recht. Kann ich nur unterstreichen. Ganz dick kann ich das nur unterstreichen. Und da müssen wir elend viel lernen. Das Sabbatgebot ist das Gebot für die heutige Zeit. Das ist das Zeitgebot und das Managergebot. Da geht es um den Umgang mit dem Terminplan. Ganz richtig. Wir bleiben Geschöpf. Wenn wir das ausblenden, wird die Sache schief. Deshalb werden wir nicht Götter. Nur der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Ja, sehen Sie, ich habe mal im Jugendkreis gesagt, als die heutige Nachtkultur zur Sprache kam, Wochenendkultur, die ja auch unter Christen einreißt, dann habe ich gesagt, ja Leute, warum denkt ihr, warum Gott die Nacht gemacht hat? Die hat er doch nicht gemacht, dass wir sie zum Tag machen. Wenn Gott den großen Schalter bewegt und das Licht ausschaltet, das heißt, die Sonne untergeht, dann heißt es doch nicht, dass wir die Nacht zum... Das hat doch einen Sinn. Ja? Nur wir in unserem Elektrikzeitalter, wir drehen die Ordnung Gottes um. Dann sagte ein Jugendkreismitglied, hat das auch jetzt auch noch nie so gesehen. Es war so glatt. Ja, aber das machen wir. Wir drehen das rum. Was heißt denn das? 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Dinge tun. Das heißt doch, teil dir die Arbeit und das, was du übernimmst, so ein, dass du es bewältigen kannst. Arbeite viel, aber arbeite nicht immer. Das ist die Grenze, die dem Geschöpf gezogen ist. Denn der Hüter Israels, der schläft und schlummert nicht. Der braucht keinen Schlaf, aber wir brauchen ihn. Und Gott kann verstrecken, eine zusätzliche Kraft geben, dann brauche ich weniger Schlaf, dann geht alles. Und dann brauche ich aber auch meine Erholung und die habe ich verdient und das steht mir zu. Ich habe im Gemeindepfarrer keinen Urlaubstag verfallen lassen. Da gab es Zeiten, da hat man 4 Wochen durchgeschafft, also nichts mit 5 oder 6 Tage Woche, sondern 28 Tage Monat durchgeschafft. Na klar, wenn sonntags Gottesdienst ist, nachmittags nochmal was, abends nochmal etwas und montags um 8 geht der Betrieb weiter. Das schaffen wir halt mal 4 Wochen durch, das schaffen wir schon. Und dann nehme ich meinen Urlaub. Keinen Tag Urlaub verfallen lassen. Ganz wichtig heute. Ich sage es auch den jungen Studierenden, im Pfarramt ist es nicht immer möglich mit einer 6-Tage-Woche. Das geht nicht. Müsst ein bisschen dynamisch sein. Aber lasst keinen Urlaub verfallen als Gemeindepfarrer. Jetzt sind wir, wo wir ganz anders rauskommen. Das ist das Spannende bei Fragerunden, gell? So ist recht. Wir könnten jetzt noch einmal überlegen, was es bedeutet, dieses Seelsorgewort in Matthäus 11. Kommt her zu mir, die ihr müde und beladen seid. Ich, Anapausis. Ich gebe euch eine Pause. Und aus der Pause bei Jesus bekommt ihr die Kraft, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Würde diese Frage verlassen, nochmal zurückkommen. Wie werde ich Kind? Indem ich zum Leib gehöre, an dem Christus das Haupt ist. Und das geschieht durch den Glauben, das geschieht durch die Wiedergeburt, in der es dann auch zu den Veränderungen kommt. Können wir diesen Fragekomplex mal verlassen, bei aller Unfertigkeit? Ich mache weiter, nächster Zettel. Der Vaterbegriff im AT wurde dort für Vater auch der Begriff Abba benutzt. Also mir ist im AT nicht bekannt, aber Abba ist die Ableitung des hebräischen Ab. Also A für Vater, Abba der Papa. Also wie Papa. Die Anredeform der Liebe, der Verbundenheit des Kindes. Es kommt aus dem gleichen hebräischen Wortstamm. Aber mir ist das Abba im Alten Testament nicht bekannt, aber könnte sein, es kommt vor. Ich schließe es nicht aus. Und da sehen wir jetzt, dass wir auch im griechischen Neuen Testament manche Aramaismen bewahrt haben. Die wurden nicht zurückübersetzt oder ins Griechische übersetzt, sondern es blieb so. Also Vater und Abba hängt von der Wurzel her zusammen, ist der gleiche Wortstamm. So viel dazu, glaube ich, eine sehr technische Sache. Die nächste Frage, Jesus hatte die Vollmacht, Sünden zu vergeben, zum Beispiel die Heilung des Gelähmten. Beim Geschehen am Kreuz bittet Jesus, Vater, vergib ihnen. Wie ist das einzuordnen? Hatte er da keine Vollmacht? Ja. Es gibt einen interessanten Streit um Philipper 2, ob Jesus, als er herabgestiegen ist, als er Mensch wurde, auch seine göttliche Vollmacht aufgegeben hat und in diesem Sinn ganz Mensch wurde. Für mich ist diese Frage ungelöst. Es könnte sehr wohl sein, dass Jesus tatsächlich, da er ganz Mensch war, darauf angewiesen war, bei jedem Wunder, dass Gott dieses Wunder tat. Und damit käme natürlich im Leben Jesu ein ungeheures Vertrauen zum Ausdruck und gleichzeitig die völlige Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Er hätte dann nur ein Wunder getan in der Vollmacht Gottes. Völlige Übereinstimmung. Das ist wirklich bedenkenswert. Ich bezeichne es als eine Möglichkeit, weil ich meine, es ist nicht so ganz sicher. Deshalb haben auch die Theologen darüber gestritten. Warum bittet Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen? Warum spricht er da nicht selber die Vergebung zu? Keine leichte Frage. Ich würde Folgendes zu bedenken geben. Die Schuld gegenüber Jesus, dass die Menschen den Gottessohn töten, ist ja nun wirklich das Gravierendste. Und da kommt ja die Sündhaftigkeit des Menschen am stärksten zum Ausdruck. Und diese Sünde trifft ja ihn. Ihn, er wird getötet. Könnte es deshalb sein, dass er sagt, Vater, vergib ihnen. Sie töten den, den Gott, der Vater, gesandt hat. Jesus hat um diesen Weg, um diesen Tod gerungen mit seinem Vater in Gethsemane. Sagt er deshalb, Vater, vergib ihnen. Diese Schuld an deinem Sohn und damit an dir selber. Also im Grund eine Weitergabe an die höchste Instanz. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, Jesus hatte die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Ganz grundsätzlich. Aber hier am Kreuz, auch am Kreuz hatte er die Vollmacht, aber am Kreuz gibt er diesen schwersten Fall, bittet er selber Gott um die Vergebung. Die höchste Instanz. Bitte. Ja. Das ist ja auch die Vergebung, nicht? Aber der Schächer hat nicht in dem Sinn gegen Jesus gesündigt, sondern der hat einen anderen umgebracht und hing dafür am Kreuz. Aber da, wo es Jesus selber betrifft, bittet er den Vater. Das wäre die Erklärung. Und ich denke, die Vollmacht zur Vergebung, die war bei Jesus von Anfang an da und ungebrochen. Bitte. Ja, sicher gilt es grundsätzlich, aber es ist doch eine spezielle Situation. Und die, meine ich, sollten wir berücksichtigen, nicht? Weil's eben der direkte Tod Jesu ist, die direkte Kreuzigungsszene. Und in diesem Zusammenhang bietet er für diese Leute. Also immer das Wort zuerst konkret festmachen am Ort. Hier in dieser Phase, wobei wir jetzt nicht sagen können, wir sind unschuldig, nicht? Weil eben der biblische Bericht wieder an dieser Stelle ganz typisch ist, in dem die Römer und die Juden den Tod Jesu gemeinsam verantworten, ist wiederum die Welt repräsentiert. Also auch wir. Wir hätten es damals auch nicht anders gemacht. Bitte. Ja, nur, das ist richtig. Wir können nur grundsätzlich, wenn wir von einer Dreieinigkeit ausgehen, haben wir es immer schwer, wenn wir zwischen die drei wieder Keile treiben. Ja. Deshalb denke ich schon, weil's hier direkt um Jesus geht, ob das nicht der Grund sein könnte. Es wäre dann immer empfehlenswert, einfach die Stelle insgesamt genauer anzugucken. Das ist immer noch einmal der beste Weg. Dazu haben wir bei den vielen Fragen jetzt keine Zeit, aber die Texte ganz genau angucken und abklopfen, was drin steckt. Wir bleiben beim Kreuz. Die Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen, war die Dreieinigkeit durchtrennt. Nicht im Sinne des Seins, aber im Sinne der Beziehung, ja. Also wir kriegen ja das nie auf die Reihe, Gott und Mensch in einem, da scheitern wir endgültig mit der Logik. Nicht? Ingenieursans, aber keine Logik. Da ist endgültig aus. Also das bringe ich überhaupt nicht zusammen. Das kann ich nur glauben und bekennen. Und da können wir auch nicht kommen und aufteilen, da war Jesus das und da war er das und da war er das. Gott und Mensch. Und im Sinne der Beziehung war Jesus von Gott getrennt, als er die Schuld trug. Davon bin ich überzeugt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, ist kein Gefühl, sondern Wahrheit. Nicht, wir können uns ja von Gott verlassen fühlen, obwohl wir es gar nicht sind. Die Anfechtung, von Gott verlassen zu sein, und er ist uns ganz nahe. Das Gefühl, schwach zu sein, und Gott trägt uns wunderbar und stärkt uns. Das ist das Gefühl. Ich glaube, es ist hier Wahrheit. Jesus ist verlassen, weil die Sünde keine Gemeinschaft mit Gott hat. Und deshalb war dieser Weg auch für Jesus so schwer. Weil da ein Bruch ist zwischen dem Vater und ihm, und zwar nicht wegen ihm, sondern wegen unserer Schuld. Und deshalb haben wir 3 Stunden Finsternis. Das ist das Zeichen des Gerichts. Und deshalb bin ich überzeugt, vielleicht gehe ich morgen ausführlicher noch darauf ein, wir wissen ja noch gar nicht, was wir morgen so richtig machen, aber wir werden etwas finden. Deshalb bin ich überzeugt, heute wird so getan, als gäbe es Vergebung ohne den stellvertretenden Kreuzestod. Ich habe im Deutschen Pfarrerblatt, hat ein Pfarrer geschrieben, das Kreuz hat überhaupt keine theologische Bedeutung. Überhaupt keine Bedeutung. Null. Ich kann mir nicht vorstellen. Nein, er sagt anders, noch deutlicher. Ich will nicht glauben. Sünde ist doch eine Tatsache. Sünde ist eine Realität. Sünde ist Wirklichkeit. Die kann ich doch nicht einfach aus der Welt nehmen. Wie soll denn das gehen? Vor allem, wenn wir Menschensünder sind, wenn dann Gott die Sünde einfach wegnimmt, dann nimmt er uns mit weg. Ich weiß nicht, was das für Vorstellungen sind. Jetzt bin ich wieder beim Thema völlig unrealistisch im Blick auf die Schuld. Da macht Gott so und dann ist die Schuld weg. Und die denken gar nicht darüber nach, dass ich dann mit weg bin. Ja, sicher. Natürlich. Ich bin doch so hinein verhaftet in die Schuld. Es gibt doch keine Schuldlösung, ohne dass ich gelöst werde. Und deshalb braucht er Stellvertretung. Deshalb muss einer dieses ganze Zeugs tragen. Und stirbt dabei. Und geht kaputt. Und ist von Gott getrennt als der Sohn Gottes. Und wenn er es nicht getan hatte, dann wären wir alle gemeinsam dran. Freilich würde Gott die Sünde lösen, die Frage der Sünde, aber dann wären wir auch mit dran. Das geht gar nicht anders. Das ist ein völlig unrealistisches Denken. Und wenn Sie es mit Menschen zu tun haben und mit uns selber, wo die Sünde begegnet, dann lernen wir die Realität der Sünde kennen und wie sich die auswirkt und wie die kaputt macht und wie die Leben prägt. Deshalb, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wirklich verlassen. Das war der schlimmste Moment im Leben Jesu. Die Trennung von Gott. Jetzt kommt ein ganz kräftiger Themenwechsel. Aber ich denke, es ist am besten, ich bleibe doch in der Reihenfolge der Zettel, sonst komme ich selber noch durcheinander. Zu dem Exkurs Sex vor der Ehe, wie könnte man konkreter argumentieren? Also noch konkreter kann ich es nicht machen. Ich würde empfehlen, wirklich die einschlägigen Bibeltexte mal genau durchzugucken. Ich habe ja einige genannt. Von 1. Mose 1 und 2, den Grundlagen über das Verhältnis von Mann und Frau, über die Gesetzestexte und auch so praktische Texte eben wie 2. Samuel 11. Wann wird Bathseba Davids Frau? Im Neuen Testament nimmt das Jesus auf in Matthäus 19. Da gibt's überhaupt keinen Bruch. Wir haben das Gleiche bei Maria und Josef. Ich denke, das ist ganz eindeutig. Und dann könnte man noch einmal betrachten 1. Korinther 7. Was Paulus dazu sagt. Und ich bin persönlich überzeugt, dass wir, und dass das zutiefst biblisch ist, dass der Mensch keinen Anspruch hat auf einen anderen ohne ein öffentlich-rechtliches Verhältnis. Öffentlich-rechtlich. Die Form dieses Rechts ist der einzelnen Gesellschaft unterworfen, das kann sich verändern. Die Form dieses Rechts, aber nicht die Tatsache dieses Rechts. Der andere gehört mir nicht. Und wenn hier mit Liebe und so weiter argumentiert wird, dann ist das allzu oberflächlich. Natürlich kann man aus der Praxis, aus der Erfahrung dann auch noch andere Beispiele beitragen. Da bräuchte man aber dann einen Vortrag zu diesem Thema. Ich persönlich halte das für wichtig, dieser Hauptgedanke, meine Frau, ihr Mann, das sind Rechtsbegriffe. Das ist nicht einfach Beliebigkeit. Und wenn man das nicht sagen kann, gehört auch die letzte Gemeinschaft nicht zum Verhältnis. Das ist gebunden daran. Wie gesagt, konkret müsste man wirklich auch Hilfe nennen, nicht auch jungen Menschen helfen. Ich erlebe das bei Studierenden, die ja viele Jahre dann warten müssen. Gäbe es da nicht auch andere Möglichkeiten?
dass man auch Paare ermutigt, gell? Die Maria war vermutlich 14, 15. Die haben im Alten Testament verhältnismäßig früh geheiratet. Heute sind junge Menschen oft gar nicht mehr so jung. Und das gibt auch manche Nöte, gell? Dann warten manche mit der Hochzeit, dass sie ein großes Fest machen können für 200 Leute. Da müssen wir sagen, das ist doch jetzt das Wichtigste. Wenn ihr die Reife habt, wenn die Voraussetzungen stimmen, wenn, bräuchte man oft jemanden, der ein Paar auch begleitet und einen guten Rat gibt, dann heiratet doch im kleinen Kreis. Ganz schlicht im kleinen Kreis. Und wenn ihr 10-jähriges Ehejubiläum habt, das ist heute schon was ganz Besonderes, das erreichen nicht mehr viele. Wenn ihr 10-jähriges Ehejubiläum habt, dann macht ihr eine ganz große Fete. Zum Beispiel, ja? Dass es nicht an Äußerlichkeiten hängt, nicht? Dass die Sache kein Krampf wird, sondern dass wirklich hier geordnet das gemacht wird. Und dazu auch mal ein bisschen einen anderen Weg gehen, als das, was man so üblicherweise hat. Jawohl, also da bräuchte man einfach mehr Zeit dazu, auch für die Fragen, die Mann und Frau überhaupt betreffen, das ist ganz klar. So, also, wir machen weiter. Aspekte der theologischen Diskussion um die Gottessohnschaft Jesu, wie sieht's heute in der Theologie aus? Ich persönlich denke, dass wir heute fast alles vertreten haben auf dem Markt der Möglichkeiten, was es dazu gibt. Die richtige, eigentliche Sohnschaft Jesu, dann natürlich zusammen mit der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes. Aber wir haben natürlich auch, dass andere Positionen vertreten werden. Ganz modern ist natürlich oder gar nicht modern, was wir zu allen Zeiten haben, das ist eben der Adoptionismus. Das haben wir auch heute sehr stark. Adoptionismus. Jesus als Mensch, dann von Gott angenommen, aber nicht im eigentlichen Sohn Gottes. Also ich kann nicht aus allen Fragen ein Referat machen von einer Stunde, sonst will es die Zeit nicht leiden. Ich gehe gleich auf diesem Zettel weiter. Da geht's um den Herrn Lüdemann mit einer Literaturangabe. Diese Frage, die fällt mir sehr leicht, da kann ich sagen, da müssten die neutestamentlichen Kollegen ran. Lüdemann ist Professor für Neues Testament und ich bin halt im Alten Testament stecken geblieben. Wie begründet Lüdemann seine Aussage, dass es vor der Entstehung des Neuen Testaments den christlichen Glauben und die christliche Kirche gegeben habe und das Neue Testament ein Produkt der frühkatholischen Kirche sei? Welche Belege führt er an? Ich mach's ganz kurz. Ich kenne Lüdemann persönlich nicht so arg, wie gesagt, weil er nicht in mein spezielles Aufgabengebiet fällt. Aber die Argumentation von Lüdemann ist natürlich schon älter. Nicht indem man gesagt hat, die Schriften des Neuen Testaments oder das ganze Neue Testament ist ja im Abstand zu Jesus entstanden und der größte Teil der Evangelien ist Gemeindebildung. Geht gar nicht auf Jesus selber zurück. Wir müssen durch die historisch-kritische Forschung herausbekommen, was geht direkt auf Jesus zurück, nicht? Und deshalb für die Frage, wer war Jesus eigentlich, kommen dann die Evangelien gar nicht richtig in Betracht. Und Lüdemann legt die alte Bultmann-Platte wieder auf und sagt, zum Beispiel die Sache mit der Auferstehung, das ist Gemeindebildung. Gemeindebildung. Jesus war tot, im Grab geblieben und jetzt haben sich die Jünger überlegt, wie geht die Sache Jesu trotzdem weiter. Und da gibt's dann verschiedene Erklärungsversuche. Ein anderer jüngerer Neutestamentler, ähnlich wie Lüdemann in der Anschauung hat gesagt, das waren Erscheinungen, aber Erscheinungen, wie viele Menschen sie haben, wenn ein Liebes verstorben ist. Nicht im Traum haben sie Jesus gesehen und dann haben sie ihn auferstehen lassen. Aber de facto war er tot. Die Sache ist grundsätzlich das Problem der historisch-kritischen Forschung, dass man trennt zwischen dem Bericht über das Geschehen und das Geschehen selber. Zwischen dem Geschehen und dem Geschriebenen ist eine Zeit, in der die Gemeinde hinzugefügt hat, gebildet hat. Ja. Lüdemann Schüler sagt, 95% vom Neuen Testament deuten den Tod Jesu als Sühnetod, aber Jesus selber hat es nicht getan. Alle die Worte, wo Jesus das nahelegt, sind später sind Gemeindebildung. Jesus selber nicht. Die ganze Sühnetodsache ist Gemeindebildung. Und das ist das alte Problem der historisch-kritischen Forschung oder die Frage, ist, auch wenn die Schriften später sind, ist es trotzdem eine zuverlässige Überlieferung oder nicht? Oder können wir einen Keil zwischen das Geschehen Jesu und das Neue Testament treiben? Und je nachdem, wenn man dann die Schriften datiert, wenn man sie eben verhältnismäßig spät datiert, aus bestimmtem Interesse, dann spricht man eben von katholischen Tendenzen. So viel. Also, das wäre der Herr Lüdemann. So, die Zettel werden weniger, aber wir haben noch viele. Warum wird sowohl für unsere Beziehung zu Gott der Begriff der Kindschaft verwendet, als auch für Jesus, dessen Beziehung zu Gott durch die Dreieinigkeit unnachahmlich eng ist? Warum bezeichnet Jesus diejenigen, die den Willen seines Vaters tun, als seine Mutter? Matthäus 12,50, obwohl wir ihm untergeordnet sind. Ja, da müssen wir, das erste ist schon geklärt. Ja, das zweite, wieder ganz konkret den Text lesen. Ich möchte Sie ermutigen, immer die Zusammenhänge. Der einzelne Spruch hat seinen Wert im Losungsbüchlein, das möchte ich nicht bestreiten. Der einzelne Spruch hat seine Bedeutung zum Auswendiglernen, deshalb auch in der Anfechtung, da hält man sich gerne an ein Wort und nicht an die ganze Bibel, weil man die nicht auswendig kann. Aber zum Klären von Sachverhalten immer den Zusammenhang. Wir sind zu arge Einzelspruchchristen. Wenn es um die sachliche Auslegung geht, dann brauchen wir den Kontext. Ja, was passiert? Matthäus 12,50. Jesus predigt und dann kommt seine Familie und will ihn holen, weil sie nicht so ganz einverstanden sind mit dem, was er tut. Vor allem sein Auftreten als Messias, als Lehrer, das wirft Fragen auf. Die Familie, die ahnt, es gibt Schwierigkeiten. Nicht? Die werden irgendwann mal sagen, das ist doch ein Zimmermannssohn und jetzt guckt mal an, was der da macht. Und in diesem Zusammenhang, da stehen die Mutter und die Brüder draußen. Und die Zuhörer sagen, Jesus, draußen ist deine Mutter und sind deine Brüder. In diesem Zusammenhang sagt Jesus, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Die leiblichen Brüder und die leibliche Mutter. Es sind die, die meinen Willen tun. Oder den Willen des Vaters. Ich habe den Text nicht vor mir. Bitte diese Situation bedenken. Da geht es nicht um eine Gottesmutter oder sowas. Ja, da geht's um diese familiäre Situation. Und damit sagt Jesus, es gibt für ihn eine Bindung, eine Beziehung, die noch wichtiger ist als die familiäre Beziehung, obwohl er auch am Kreuz noch mit größter Fürsorge für seine Mutter da war. Aber im Blick auf den Willen kam zuerst der himmlische Vater und nicht die leibliche Mutter. Und als die draußen waren, da sagt er, es gibt eine andere Gemeinschaft, nämlich die Gemeinschaft der Glaubenden, und da sind wir Geschwister. Das ist der Zusammenhang. Es ist die Frage aufgeworfen, ob nicht auch Maria aus der Davidslinie war. Da gibt es Arbeiten dazu, das habe ich nicht auswendig parat. Lukas 3, dieser Stammbaum. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, um ein paar Ecken herum. Es wird aber trotzdem die Beziehung zu Josef hergestellt im Sinne der Annahme Jesu, weil die Davidslinie immer über die Männer gelaufen ist, die Königslinie, nicht? Und so wird in Matthäus 1 die Beziehung zu Josef hergestellt, der nicht leiblicher Vater war, sondern eben Jesus angenommen hatte. War Jesus' Stellung in der Trinität während seinem Erdenleben eine andere? Hebräer 5, und lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Ich würde sagen, insofern eine andere, weil er auch ganz Mensch war. Und weil er tatsächlich diese menschliche Seite mit einbrachte. Gleich wie wir doch ohne Sünde. Mit gerungen gegen die Anfechtung, gerungen in Gethsemane um seinen Weg, nicht? Eben auch ganz Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch. Ich sage noch einmal, dieses Verhältnis ist sehr schwierig. Eine weitere Frage, könnten Sie bitte noch weitere Beispiele anführen für die Werke der Dreieinigkeit nach außen, sind nicht teilbar. Die Werke der Dreieinigkeit nach innen sind teilbar. Ich gebe es Ihnen als Aufgabe, nehmen Sie es mit zum Bibellesen. Nehmen Sie es mit zum Bibellesen. Und das immer wieder Beobachtungen machen, wo das passt. Ein weiteres Blatt. Sie sprachen von 4 neutestamentlichen Gebeten, in denen direkt zu Jesus gebetet wird. Wo sind diese in der Bibel zu finden? Ich kann Ihnen sagen, wo ich die Zahl her habe. Es ist schon viele Jahre her, da machte ein Bengelstudent ein Auswärtssemester und war da über einer Lehrveranstaltung sehr angefochten, als auch die Gottessohnschaft Jesu ein bisschen in den Schatten gestellt oder abgelehnt wurde. Und da hat er für sich das Neue Testament studiert und hat dann diese Gebete gefunden. Aber wo die stehen, weiß ich nicht. Ich sage Ihnen 2 Stellen, die weiß ich. Das eine ist, Thomas, der Zweifler, sagt zu Jesus, mein Gott und mein Herr. Und die zweite Stelle ist, das muss ich aber selber nachgucken, ob das auch stimmt. Sagt Jesus, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Reich Gottes kommen. Das ist Matthäus 7, 24. Kyrios, Kyrios oder Kyrie, Kyrie. Also ein Würdenamen, bitte. Ja, das könnte man hinzunehmen. Ja, ja, ja. Überprüfen, was genau hier steht, ob es eine Ehrerbietung im Sinne eines Königs ist oder ob es nun eine wirkliche Anbetung ist. Also es sind wenige Stellen, das muss man sagen, aber wenn er der Sohn Gottes ist, dann ist es möglich, dass wir zu ihm beten. Das ist überhaupt nicht anzufechten. Ich weiß, ich hatte hier mal ein Gespräch mit einer Frau über das Gebet zu Jesus. Und die hat auch gemeint, wir sollen doch eher zum Vater beten. Aber da würde ich sagen, der Herr verliest's. Wenn wir von der Dreieinigkeit ausgehen, dann ist der dreieinige Gott insgesamt anbetbar, anrufbar. Bitte. Schön. Also, jetzt haben wir schon 4 Stellen. Ha, am Ende finden wir noch mehr. Ja. Also, das bestätigt, wir müssen das ganz klar sagen, Gebet ist nur zu Gott möglich. Indem zu Jesus gebetet wird, wenn wir zu Jesus beten, ist er nicht irgendeiner im Vorhof des Heiligtums, sondern er ist Gott. Und deshalb, obwohl ich an dieser Stelle bitte kurz weghören, ich sage es nur zu mir, ich glaube inzwischen, dass die Marienanbetung nicht mehr der größte Sündenfall der Kirche ist. Ich halte es nicht für richtig. Ich halte es aber auch nicht für richtig, das der katholischen Kirche nun dauernd vorzuhalten. In der evangelischen Kirche passieren mindestens gleich schlimme Dinge, wenn nicht noch schlimmere. Also man darf nicht gegenüber der eigenen Sache blauäugig sein und das nicht sehen. Wiewohl ich es für falsch halte. Völlig falsch. Man darf keinen Menschen anbeten. Der Samuel, der war furchtbar sauer, als ihn die Hexe von Endor heraufgeholt hat aus dem Totenreich. Die toten Menschen sind für uns tabu. Die sind im Herrschaftsbereich Gottes, die sind nicht in unserem Bereich. Dafür ist das Leben da, für den menschlichen Kontakt. Und mit dem Tod ist unser Einfluss vorbei. Deshalb kein Gebet zu Heiligen, deshalb kein Gebet zu Maria. Ganz deutliches Nein. Das Gebet geht an den dreieinigen Gott. Und wir brauchen niemand, der für uns eintritt. Außer Jesus selber und der Heilige Geist. Der tut's. Aber davor brauchen wir niemand. Ist ein Gespräch, ganz gewiss. Aber natürlich wieder der Kontext, ich war immer vor der Statik. Nicht ihm begegnet jemand vor Damaskus, wer ist es? Ja? Aber natürlich, es ist der lebendige Christus. Jesus ist wesensmäßig Gott. Ist Jesus nur Gott in der Beziehung zum Vater oder auch als Einzelperson? Eine Dreieinigkeit hat keine Einzelperson. Wir können die drei nicht auseinandernehmen. Wenn es die Dreieinigkeit ist, dann ist es die Dreieinigkeit. Dann ist er nie für sich. Der Vater nicht für sich, der Sohn nicht für sich. Sie sind dreieinig. Das ist Gott. Im Islam wird Jesus als Gottessohn abgelehnt, weil die Muslime sich unter Sohn jemanden vorstellen, der aus einer Zeugung von Mann und Frau hervorging. Was bedeutet für uns Sohn, wenn Gott geschlechtslos ist? Ja, Wir müssen uns eines deutlich machen. Gott passt sich in der Offenbarung auch unserer menschlichen Fassungskraft an. Deshalb stellt er sich vor als eine Person. Deshalb ist für uns Gott Vater und er wird nie als Mutter geoffenbart. Nie in der Bibel, obwohl er sehr mütterliche Züge hat. Also so weit kann ich noch mit. Und mindestens bei Jesus ist deutlich, dass er in seiner Menschwerdung ein Mann war. Daran kommen wir auch nicht vorbei. Und ich bin überzeugt, dass er in seiner Menschwerdung wirklich auch im Sinn des Geschlechtlichen Mann war. Ohne damit eine Abstufung vollziehen zu wollen, zwischen Mann und Frau. Das möchte ich nicht. Aber wir müssen eines deutlich machen. Wir können nur so von Gott reden, wie es uns in der Offenbarung vorgegeben ist. Wohl wissend, dass Gott viel mehr ist als eine Person. Er ist eben Gott. Aber wir können ihn nicht anders fassen. Und was in der Person ausgedrückt ist, ist das Gegenüber von die Beziehung. Er ist nicht der Urnebel oder das Schicksal oder es geht um eine persönliche Beziehung und deshalb ist Gott in der Offenbarung Person. Er offenbart sich als der Vater, obwohl ich persönlich überzeugt bin, dass er jenseits der Geschlechtlichkeit ist. Die Geschlechtlichkeit ist schöpfungsmäßig gegeben. Deshalb ist auch, wenn es im Bekenntnis heißt, gezeugt, nicht geschaffen, da geht es nicht um die Zeugung des Gottessohnes mit einer Göttin zusammen. Es ist völlig undenkbar. Das Wort gezeugt und nicht geschaffen will sagen, Jesus ist nicht Geschöpf. An das Zusammensein der Dreieinigkeit vor der Schöpfung, vor der Menschwerdung kommen wir nicht heran. Da können wir spekulieren, das können wir nicht ergründen. Deshalb ist wichtiger für uns nicht die inneren Beziehungen der Dreieinigkeit, sondern die Wirkung nach außen. Die ökonomische Dreieinigkeit, das ist wichtig, so nennt man es, die ökonomische Seite der Dreieinigkeit. Was hat Gott getan? Wo begegnet er uns? Wo begegnet der Dreieinige uns? Das ist die Frage. Nicht wie das innerhalb dieses Gottes aussieht vor der Schöpfung und vor der Zeit. Da reichen wir nicht dran. Da kann man theologisch spekulieren, aber das ist auch gefährlich. Nochmal zum Gleichen. In Bezug auf ihr Schaubild Gott Geschöpf ist es egal, wo man Jesus einordnet. Hauptsache über der Linie. Ja, meine Linie. Meine Linie sollte das Grundproblem deutlich machen, um was es geht. Und zwar vor allem, dass es viele Entwürfe gibt, die Jesus von unten her ganz nahe an die Linie schieben, aber nicht darüber hinüber. Das ist die Sache. Oberhalb der Linie gilt, es ist der dreieinige Gott, aber jetzt die Werke der Dreieinigkeit nach innen. Jesus ist der Sohn und er ist dem Vater gehorsam. Der Gehorsam gehört zum Wesen der Sohnschaft. Und der Sohn kann deshalb gehorsam sein, weil es der echte Vater ist und kein böser Vater, sondern der liebe Vater. Gehorsam ist möglich, weil der Vater gut ist. Der Vater ist gut zu seinem Sohn und deshalb ist der Sohn gehorsam. Ist es ein bedeutender Unterschied zwischen Gott und göttlich? Ich würde das schon betonen, dass man doch eher von Gott spricht als von göttlich. Nicht bei göttlich, da ist eher auch dann an eine Götterwelt gedacht, göttliche Wesen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel, ein ganz kritischer Theologe aus der Fraktion Altes Testament, aus der Kopenhagener Schule, der sagte, zu was wir die Bibel AT und NT gebrauchen, ist nur Folgendes. Sie hat uns Bilder und Worte bereitgestellt für den Menschen, für die Welt und für das Göttliche. Merken Sie den Bruch? Er könnte doch sagen, für den Menschen, für die Welt und für Gott. Und plötzlich ist da nur noch das Göttliche. Also die Bibel nur Bilder, Worte, wahrheitsmäßig überhaupt nichts vorgegeben, sondern es ist nur unsere Geschichte für das Göttliche, das Numinose, das ist nicht konkret. Deshalb möchte ich von Gott reden und nicht vom Göttlichen. Es sind natürlich, kann man sagen, kleinliche Begriffsbestimmungen, aber manchmal ist es auch wichtig. War die Jungfrauengeburt zwingend? Oder hätte Jesus auch als das zweite Kind kommen können? Das heißt, wäre es schlimm gewesen, wenn Maria keine Jungfrau mehr gewesen wäre? Schreiben Sie schnell die Antwort auf, die Sie geben würden. Das ist der Punkt. Nicht, wenn er das zweite Kind, wenn es das zweite Kind wäre, wäre die Jungfrauenschaft, die Jungfrauengeburt nicht glaubhaft. Also wäre es nicht eindeutig. War es zwingend, dass es eine Jungfrau, freilich, weil es der Gottessohn ist. Ich halte es für zwingend. Dieser Artikel steht für mich nicht zur Disposition. Die Jungfrauengeburt Jesu ist für mich absolut, es steht im Glaubensbekenntnis, das ist bindend. Punkt aus für dich. Und auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn uns die Bibel in aller Keuschheit überhaupt nicht irgendwie was darüber erzählt, ist so keusch, ja, ist ein Wunder. Ist ein Wunder wie die erste Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Punkt aus. Es muss ja ein paar Sachen in der Schrift geben, die man glauben muss und nicht versteht. Oder? Aber ich halte sie für zwingend geboren von der Jungfrau Maria. Das steht nicht zur Disposition für mich. Gottessohnschaft und Jungfrauengeburt, das bedingt sich gegenseitig. Wenn Jesus gezeugt wäre von einem Mann, wäre er Mensch wie Sie und ich. Dabei geht es nicht um die Frage der Erbsünde. Bitte nicht die Erbsünde mit dem Geschlechtsakt zusammen. Das ist natürlich nicht normal. Das ist nicht biblisch. Erbsünde steckt woanders drin. Aber hier von der Gottheit Jesu her ist an der Jungfraugeburt festzuhalten. Bitte. Wegen Gott. Weil er der Gottessohn ist. Er ist der Präexistente. Das menschliche Leben entsteht mit der Zeugung. Ja, da entsteht das menschliche Leben. Jesus ist der Präexistente, der herabsteigt und Mensch wird. Und dieses Wunder geschieht in der Jungfrauengeburt. Und da liegt der Unterschied. Wir sind nicht präexistent. Wir sind Geschöpf. Und Jesus ist nicht Geschöpf, sondern der Ewige. Nicht geschaffen. Aber freuen Sie sich, wenn Sie an die Grenzen der Vernunft kommen. Sonst wären wir Gott. Man muss immer gucken, dass man die Erkenntnis möglichst weit treibt und auch das Verstehen. Aber es gibt auch eine Grenze, die müssen wir eingestehen. Oh. Welche Bedeutung hat das alttestamentliche Gesetz für Christen? Also ganz Theologiestudium können wir heute Morgen nicht abdecken. Das ist nicht möglich. In anderthalb Stunden. Das wäre ein bisschen viel verlangt. Jetzt hatten wir die Dreieinigkeit und die Heiligung. Und Jungfrauengeburt. Und jetzt kommt auch noch das Gesetz. Ah, das ist ein extra Vortrag. Also grundsätzlich leben wir nicht im Gesetz. Das Gesetz ist der Weg Gottes mit Israel im alten Bund. Dieser Weg ist überholt und ist vorbei und jeder Rückfall ins Gesetz ist für Paulus verwerflich. Auch von diesem Punkt ein eindeutiges Ja zur Judenmission. Judenmission ist nur auszuschließen, abzulehnen, wenn das Gesetz ein Heilsweg ist. Das ist es mit Christus nicht mehr. Das Gesetz ist durch Mose gegeben, Gnade und Wahrheit durch Christus geworden. Das Gesetz endet mit Johannes dem Täufer. Das bedeutet nicht, dass für uns das Gebot nicht mehr gültig wäre. Ich weiß, dass mir jetzt viele Kollegen widersprechen würden, wenn man Gesetz und Gebot unterscheidet. Ich tue es trotzdem. Wir leben nicht mehr im Gesetz. Wer im Gesetz lebt, ist unmodern. Wer im Gesetz lebt, der trägt die Farbe des letzten Sommers. Die ist vorbei. Ja, ich habe extra einen schicken roten Knacht. Unmodern, finde ich ganz passend. Da ist der Zug abgefahren ohne ihn. Aber ich unterscheide zwischen Gesetz und Gebot. Das Evangelium ist nicht ohne Gebot. Und jetzt ist bei den Geboten gesamtbiblisch zu prüfen, wie das für uns Christen aussieht, gesamtbiblisch. Es gibt Gebote, die sind mit überholt, weil wir nicht in einer Theokratie leben. Es sind Gebote, die sind erfüllt durch Christus. Es sind Gebote, die gelten für die ganze Schöpfung, für alle Zeiten. Die Zuordnung von Mann und Frau und nicht die Zuordnung von Frau und Frau und Mann, das ist eine Schöpfungssache. Die gilt für alle Zeiten. Die ist nicht überholbar. Und so weiter. Sie verstehen, da breche ich ab. Das ist wirklich, aber die Unterscheidung von Gesetz und Gebot ist ganz wichtig. Das Evangelium löst das Gesetz ab. Aber das Evangelium ist nicht ohne Gebot. Wer ein gebotsloses Evangelium fordert, macht einen ganz großen Fehler. Und es ist im Einzelfall zu prüfen, wie das alttestamentliche Gebot für uns Christen gibt. Das ist im Einzelfall zu prüfen. Man kann auch nicht sagen, die 10 Gebote gelten. Das ist zu plakativ. Die gelten weithin. Ziemlich. Und in geistlicher Bedeutung gelten sie ganz. Aber da müssten wir exegetisch jetzt dran arbeiten. Das ist hochinteressant. Zum Beispiel das Sabbatgebot für unsere Zeit, obwohl wir uns alle nicht dran halten, sondern den Sonntag feiern. Es komme keiner und sage, er halte den Sabbat. Höchstens so sei Adventist. Im Gebot steht, du sollst den Sabbat halten, nicht den Feiertag. Das hat Luther angepasst. Jetzt bin ich ganz streng exegetisch. Was bedeutet das, wenn wir den Sabbat nicht mehr halten? Wie verstehen wir dann dieses Gebot? Das wäre eine spannende Sache. Zumal ich ja sagte, es sei das Zeit- und Managergebot für unsere Zeit, nicht? Einzelfall. So, noch ein Blatt, eine Minute. Belegt, dass die frühe Kirche Urgemeinde sich nicht als Produzent des Neuen Testaments sah, sondern als Gegenüber und sich unterstellte. Meines Erachtens ist die Frage erneut nach der glaubwürdigen Überlieferung. Ich persönlich glaube, je länger, je mehr, das hat auch Rainer Riesner für das Neue Testament ja ziemlich eindrücklich nahegebracht, dass wir einfach davon ausgehen müssen, dass Jesus auch als Lehrer auftrat und dass seine Worte sehr früh katechismusartig gelernt wurden und deshalb diese kurzen Zusammenfassungen. Die Bergpredigt können Sie in 20 Minuten lesen oder 15 Minuten. Ich durfte es mal machen, sogar in Israel laut einer Gruppe die Bergpredigt vorlesen. Alle 3 Kapitel. Eine normale Predigtlänge. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass Jesus hier ein bisschen länger gepredigt hat. Stunden vielleicht. Ist eine Zusammenfassung, die gelernt wurde. Deshalb die Kürze und Prägnanz der Worte. Jesus predigte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ich glaube, er hat ein bisschen länger predigt. Zusammenfassung kann man sofort lernen. Vater unser, 20 Sekunden, kann man lernen, ganz schnell lernen. Das Gebet in Gethsemane ist nur ein Satz, da hat Jesus länger gebetet. Das ist die Zusammenfassung, kann man lernen. Das wurde zur Zeit Jesus gelernt und tradiert. Treue der Überlieferung. Und das gilt auch teilweise und weithin fürs Alte Testament. Den Lüdemann hatten wir schon. Wo der Mensch in der Gemeinschaft, in der Kindschaft einzuordnen sind, hatten wir auch schon. Warum kam Gottes Sohn nicht als Tochter auf die Welt? Ja, ja. Es tut mir leid, wenn ich sagen muss, ich bin auch an diesem Punkt noch etwas konservativ und traditionell. Der Mann ist das Haupt der Frau. Aber, nicht in einer Abstufung der Frau und in einer Geringachtung. Das eben nicht. Die Bibel denkt sehr hoch von der Frau. Da soll mir keiner das Gegenteil weismachen. Und wenn es um die Unterordnung der Frau geht, dann ist das Wort, die Frau soll dem Mann untertan sein, die eine Seite. Die andere Seite ist, ihr Männer liebet eure Frauen, wie Christus geliebt hat die Gemeinde. Und jetzt sagen Sie mir bitte, was leichter ist von diesen beiden Dingen. Man darf nicht das eine rausziehen und das andere liegen lassen. Aber es ist die Ordnung Gottes. Wahrscheinlich nur für die gefallene Welt. Nicht 1. Mose 3. Ihr Verlangen wird nach ihrem Mann sein, er aber herrsche über sie. Aber es ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat, und zwar nicht gegen jemand, sondern Gott hat die Gaben und die Aufgaben verschieden verteilt. Und da hat die Frau ihren Part und hat der Mann ihren Part, seinen Part. Da würde sich jetzt eine Feministin freuen. Der Mann hat ihren Part. Da hat die Frau ihren Part und hat der Mann ihren Part, seinen Part. Und da gehört es für den Mann dazu, dass er Haupt der Frau ist. Und wenn das der Mann richtig lebt, dann wird's der Frau gut gehen. Und dann gibt es keine Feindschaft und keine Konkurrenz. Und da wird die Frau geborgen sein und sie wird sich entfalten und es wird ein guter gemeinsamer Weg sein in der Ehe und nicht nur in der Ehe, sondern in der Gesellschaft. Und wenn wir diese Ordnung auflösen, wird es früher oder später nicht zu unserem Besten sein. Und deshalb ist es nicht denkbar, dass Jesus in diese Ordnung hinein als Frau gekommen wäre, sondern als Mann, der das Haupt ist. Aber bitte keine Abwertung und Abstufung der Frau. Sondern Christus will ja seine Gemeinde ohne Runzeln und Falten. Und es ist die Aufgabe des Mannes, dass seine Frau faltenlos bleibt. So sehr muss er sie lieben. Das ist immer mein Bild. Dann lebt er sein Hauptsein. Nicht? Der Fürsorge, der Geborgenheit, des Schutzes, der äußeren Bereitstellung. Und da kann die Frau mit ihren Gaben blühen. So, Karl Barth hat gepredigt im Basler Münster an einem schwülen Sommertag. Das Münster war voll. Nach einer langen Predigt sagte Karl Barth, ich bin am Ende. Und da rief jemand laut aus dem Publikum, und ich auch. Aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich von Karl Barth weiß. Es ist Zeit, ich dürfte mit einem Gebet den Vormittag abschließen. Herr, danke, dass wir von dir lernen dürfen und das wollen wir tun. Wir wollen dich bitten, sei du unser Lehrer und führe uns so hindurch, auch durch die Fragen, die wir haben und die wir nicht lösen können. Stärke in uns das Verstehen, soweit wir es können, auch das Verstehen, um es anderen zu erklären, aber stärke in uns noch viel mehr das Vertrauen. Du bist der Gott und wir sind in deiner Hand. Führe du uns recht. Amen.
Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen.